Kinder sind schon oft die Mittelspersonen zwischen veruneinigten Vätern gewesen. Mit diesem Zitat von Gotthold Ephraim Lessing ein herzliches Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulusgemeinde und ihr hört die 19. Folge des Katechismusprojekts. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört euch die ersten Folgen in diesem Jahr an oder schreibt mir eine Nachricht an botenstoff@paulusgemeinde.de. Wir wollen in dieser Folge in die 19. Frage und Antwort aus dem New City Katechismus eintauchen und dabei uns noch ein bisschen mit der Thematik Gerechtigkeit weiter beschäftigen, gleichzeitig aber den Blick auf, ich würde sagen, den evangelistisch derzeit wichtigsten Aspekt des Evangeliums richten, seine Schönheit. Genau, die Frage, die lautet nämlich wie folgt. Gibt es einen Weg, um dieser Strafe zu entgehen und Gott wieder zu gefallen? Die Antwort darauf lautet ja. Es gibt einen Weg, die von Gott geforderte Gerechtigkeit zu erfüllen. Gott selbst hat uns aus reiner Barmherzigkeit mit sich selbst versöhnt. Er befreit uns von all unserer Sünde und bewahrt uns vor der gerechten Strafe, indem er einen Erlöser sandte. Ja, wir haben letzte Woche über Strafe geredet, über die Frage, inwieweit Bestrafung ein notwendiger Aspekt von Gerechtigkeit ist. Und es sind bisher noch keine Fragen eingegangen. Ihr hört das alles natürlich jetzt aber oft auch nicht top aktuell. Ich weiß, dass die meisten das eher stark verzögert hören. Also wenn du das hörst, es sind bestimmt schon einige Wochen ins Land gegangen, einige Folgen schon weitergekommen. Egal wie lange es her ist, dass diese Folge hier hochgeladen wurde, schreib wirklich gerne eine Antwort beziehungsweise beantworte die Frage, die ich gestellt habe, mit einer weiteren Frage von der letzten Folge, also Folge 20, also die 18. Frage und Antwort vom New City Katechismus. Denn ich glaube, dass Gerechtigkeit schon ein sehr aktuelles Thema ist und das in Gesprächen gerne auftaucht, aber es total herausfordernd ist, zu merken, dass alle ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit haben. Manchmal auch ein sehr einseitiges, könnte man denken. Ich möchte mit euch jetzt aber noch ein wenig weiter über Gerechtigkeit bzw. die Schönheit in dem ganzen, ja, grausamen Prozess reden. Theologisch betrachtet ist es einfach so. Jesus ist mit seiner Herrlichkeit und Schönheit würdig, Ziel unserer Bewunderung und Liebe zu sein, schreibt einer der Kommentatoren. Jesus ist würdig, Ziel unserer Bewunderung und Liebe zu sein. Einfach durch das, was er getan hat, durch dieses hingebungsvolle Opfer für uns. Und gleichzeitig ist es so, dass auch für uns, die wir ja als Christen im christlichen Glauben verwurzelt, oft das Gefühl bekommen, kommen selbst nicht so ganz zu wissen, wie wir mit dieser Grausamkeit umgehen können, wenn wir damit nochmal neu konfrontiert sind, aber auf einer anderen Ebene. Denn für uns zeigt sich diese Demut, dieser Gehorsam, diese Unterordnung und diese Liebe und dieses Mitgefühl von Jesus gegenüber den Menschen, dass es uns zutiefst bewegt, zumindest bewegen sollte. Ja, wenn man sich einfach mal richtig damit beschäftigt, ich empfehle an dieser Stelle allen, die nicht sonderlich schwache Nerven haben, was Filme und Bilder angeht, die sich das trauen, zutiefst bewegt zu werden davon. In Die Passion Christi hat Mel Gibson es geschafft, diese Grausamkeit und dieses Bösartige, das von den Menschen Jesus gegenübertritt, zusammen mit der geistlichen Ebene und der Herausforderung und auch seinem Kampf mit diesem ganzen Finale quasi seiner eigenen Zeit auf Erden, so damit umzugehen. Und ich finde, er spielt es sehr, sehr schön aus. Und gleichzeitig ist es so zutiefst bewegend und erschreckend und ja, so grausam, dass es, ja, dass einem schlecht werden kann, wenn man den Film guckt, dass es einem so graut. Aber am Ende war es so, wenn nicht sogar schlimmer. Am Ende waren die, die da waren, live bei solch einer Folterung vor Ort und haben etwas so Grausames miterlebt, dass es sich kaum in Worte fassen lässt. Und da bleibt natürlich die Frage, muss das sein? So, darauf gehe ich gleich nochmal auch ein. Aber gleichzeitig ist es so, wenn du rückblickend verstehst, boah, das alles dafür, selbstlos, in Liebe, hingebungsvoll, für einen Zweck einfach, also der Liebe dienend. Das ist so, so krass. Und es ist theoretisch immer so leicht zu umschreiben oder halt man verliert Worte, aber die Theorie ist nichts, durch die man bewegt wird. So, man muss dann emotionalen Zugang zu finden, denn es ist etwas zutiefst Emotionales. Etwas auf viel mehr Ebenen als der des Verstandes zu begreifen, was dieses Opfer, was diese absurde Brutalität doch für eine kostbare und schöne, ja, Tat war. So, nicht von Seiten der Menschen, so, dass es so grausam sein musste und so übel, das bleibt schlimm und schrecklich. Aber der Grund dahinter, das Ziel, worauf es hingegangen ist. Und das ist etwas, was dann gleich auch schon helfen wird zu verstehen. Dass es Gott gefiel, ja, so heißt es ja bei Jesaja, glaube ich, liegt ja nicht so, dass so gerne das Andersgläubige auslegen als etwas wie einen perversen Sadismus Gottes oder so, also eine abnormale Liebe für Brutalität, so, das ist ja überhaupt nicht gemeint. Es ging ja nie darum, dass ihm gefällt, dass er so leidet, das Leid selbst gefällt ihm nicht, sondern das, wofür er leidet, das, warum er leidet. Denn Gott freut sich am Ende über den aktiven und auch passiven Gehorsam von Jesus, der seinen Vater liebt und Gott liebt und Liebe ist und in dieser Liebe für Gott und auch für sein Volk und für die Menschen einfach es sich alles kosten lässt. Weil diese Liebe triumphiert. Und am Ende ging es Gott ja nie darum, irgendwie jetzt sowas zu tun, um am Ende einen Nutzen zu haben. Im Sinne von, naja, wenn ich das mache, dann können die Menschen wieder ein Leben haben, das mir auch was bringt. Oder dann kann ich aus den Menschenleben nochmal richtig was rausholen. Sondern er liebt uns, will Gemeinschaft mit uns, hat uns zu diesem Zweck geschaffen und gibt dann auch alles hin, weil er Liebe ist und opfert alles und lässt es sich richtig was kosten und leidet für uns an unserer Stelle und mit uns, damit das wieder möglich ist. Und das ist so dieser wunderschöne Aspekt, denn am Ende geht es nicht darum, dass ein liebender Gott grausam ist, sondern dass ein liebender Gott die Grausamkeit der Schlechtigkeit erträgt aus Liebe. Und das ist dann auch schon die erste mögliche Art und Weise, mit dieser Frage umzugehen. Wie kann ein liebender und allmächtiger Gott, der doch sicherlich andere Möglichkeiten gehabt hätte, so grausam sein und sowas Grausames wollen und fördern und zulassen? Vor allem, wenn es um sein eigenes Kind geht. Und ich verstehe die Frage voll und sie ist ein Stück weit auch berechtigt, weil das muss man sich ja fragen, wie passt das zusammen? Aber eine Frage, die wir nie beantworten können, ist, gab es eine Alternative? So, man kann spekulieren, es gibt eine unglaublich schöne Debatte, die Anselm von Canterbury theoretisch mit sich selbst führt, einer der ersten Scholastiker, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, und der argumentiert sehr sachlich die theologische Frage aus und kommt am Ende zu dem Schluss, soweit ich mich da noch richtig dran erinnere, dass es keine andere Möglichkeit gegeben hat, als die, die Jesus am Ende gewählt hat. Und das ist eine Möglichkeit, es zu sehen, zu sagen, ja, es ging halt nicht anders. Es gab keinen Weg drumherum. Und wenn man von dieser liebenden Perspektive kommt, ist natürlich die Frage, okay, was heißt liebende Perspektive? So, Alle Menschen checken im Normalfall, dass liebende Eltern keine verwöhnenden Eltern sind, sondern Grenzen setzende Eltern sind. So liebevolle Grenzen setzen in Kindererziehung, das versteht jeder, der Kinder hat und der Kind war und der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß es irgendwo. Selbst die, die es anders leben, spüren das irgendwo und haben dann halt andere Gründe. So, aber es tut ja nicht gut, nur zu verwöhnen und so eine falsche Realität vorgelebt zu bekommen. Denn nicht alle wissen, es gibt diese Schlechtigkeit, sie ist da, sie ist Teil unseres Lebens. Leid ist quasi einer der größten gemeinsamen Nenner von Menschen. So eine menschliche Erfahrung, die wir alle durchmachen, ist Leid. Ich glaube, da habe ich letztes Mal auch schon drüber geredet. Aber das zu verinnerlichen und zu verstehen und zu sagen, naja, okay, es gehört halt dazu, warum eigentlich? Und dann kommen wir natürlich wieder auf die Frage zurück, ja, warum eigentlich, genau. Denn es war ja nicht Gott, der gesagt hat, boah, ich will, dass er bestraft wird. Es war Gott, der gesagt hat, ich will Versöhnung, ich will wieder mit Menschen zusammen sein. Und dann war die Frage, ja, wie? Denn der Mensch hat sich gegen Gott vergangen, hat sich gegen Gott aufgelehnt, hat Gott misstraut und einer Lüge geglaubt und ist damit über Generationen hinweg in Schlechtigkeit verfallen. Und nicht nur, dass wir in diesem ganzen Dilemma jetzt in dieses Dilemma hineingeboren werden, und darüber haben wir auch schon geredet, und jetzt quasi gar nicht anders können, als in diesem Dilemma weiterleben. Jeder von uns, da bin ich mir sehr sicher, hätte genau die gleiche Entscheidung getroffen, weil wir letzten Endes als Menschen dieses in uns tragen. Irgendwie, ich glaube nicht, dass irgendwer von uns stark genug gewesen wäre. So sehr, dass manche von sich auch glauben würden. Und das zu verstehen bedeutet, okay, es gab gar keinen Weg um diese Schlechtigkeit drumherum. Aber es gibt auch keine von selbst hinaus. Und es kann auch nicht übergangen werden, genau darüber haben wir letzte Woche geredet. Und das ist so diese Problematik mit Gerechtigkeit. Das ist so ein bisschen, wie jetzt in vielen Debatten auch die Frage ist. So, wir haben soziale Ungerechtigkeit auch schon sehr lange und eigentlich schon immer auch in Europa gehabt. So. Und wir haben sie global extrem. So, wir sehen Länder, wo Menschen unter Bedingungen arbeiten, die bei uns in Deutschland überhaupt gar nicht möglich wären, weil sie nicht rechtens wären, nicht im deutschen Arbeitsrecht funktionieren würden. Und trotzdem beuten viele Unternehmen diese anderen Länder aus, weil es da viel günstiger ist, aus ihrer Perspektive zu produzieren. So, und das sehen wir und das kennen wir, aber wer ist denn bereit, es sich jetzt was kosten zu lassen für die Gerechtigkeit? Und die kostet am Ende was. Denn es ist ja schon etwas Schlimmes passiert und das wieder gut zu machen, das geht ja nicht einfach so. Man kann ja jetzt nicht einfach aufhören. So, das Ähnliche haben wir auch mit Fragen nach Nachhaltigkeit und Ernährung. So. Wenn wir nicht anfangen zu verzichten und es uns was kosten zu lassen, so, dann wird sich das nicht ändern. Und wenn man das versteht hat, dass es Kosten gibt, die mit Gerechtigkeit und Versöhnung verbunden sind, die man nicht wegnehmen kann, weil es sonst nicht aufgehen wird, dann muss irgendwer diese Kosten tragen. Und dann kommst du an den Punkt zu sehen, ja, und wie schön ist es, dass es da jemanden gab, der das gar nicht machen musste, der sich einfach freiwillig entschieden hat. Denn genau, wenn wir von der Sünde herkommen, wenn wir Sünde mit in das Bild nehmen, die ist ja einfach relevant, denn das Evangelium funktioniert nicht, wenn wir die Schlechtigkeit von Menschen nicht mit betrachten. So, Menschen sind nicht perfekt und aus sich selbst heraus werden sie auch niemals vollkommen und perfekt sein. Und deswegen braucht es etwas von außen. Und dass dann jemand kommt, der selbst aber perfekt ist und es gar nicht selbst müsste und es nicht notwendig für ihn ist, er darauf nicht angewiesen ist, das zu tun, aber weil er liebt, es trotzdem tut. Das ist so schön. Und dann ist es auch für den Vater schön, so sehr er leidet, so sehr er mitleidet und spürt, wie der Sohn leidet, so sehr ist es auch wunderschön, weil er sieht, boah, er gibt sich voll hin, er erfüllt vollen Gehorsam, er lässt es sich alles kosten aus Liebe. Und das hat so eine gemischte Ebene, wo du weißt, es ist eigentlich so schlimm und so traurig und so hässlich, was da passiert ist, aber warum es passiert ist, wofür es passiert ist, ja, das ist eigentlich richtig schön. So, ich dachte, ich bringe mal ein kleines Beispiel, ich hoffe, es ist nicht zu provokant, aber stell dir vor, es gibt ein Dorf. Und das Dorf war voller Menschen, die haben dann eine kleine Wanderung gemacht und dachten, okay, pass auf, es gibt diesen Oberhaupt, den Vater und seinen Sohn und Die haben dieses Dorf geleitet und gesagt, nee Leute, hier im Dorf ist das Leben. So, und die haben aber nicht geglaubt und sind rausgegangen. Und draußen vor der Tür warteten dann Panzer. So, und diese Panzer, die sind hinter den Dorfleuten hergefahren und haben sie quasi verfolgt. Und es war total schrecklich, weil die Leute die ganze Zeit in Panik rumgelaufen sind. Aber sie wussten, sie können nicht einfach wieder zurück ins Dorf, denn in dem Dorf können die Panzer nicht rein, sie würden sie aber verfolgen. Das heißt, sie hatten keine Möglichkeit, ins Dorf reinzukommen. Die Türen waren quasi verschlossen, damit die Panzer nicht reinkommen, weil die Panzer passten nicht ins, die können nicht ins Dorf. So, und dann sind die Leute quasi ewig umhergeirrt, weil sie es von alleine nicht hingekriegt haben. Und der Sohn hat den Vater gefragt und gesagt, Papa, ich will einfach wieder, dass diese Leute hier im Dorf leben, dass wir einfach wieder zurückkommen zu diesem friedlichen und idyllischen Leben. Und dann meinte der Vater, ja, ich auch. Aber tja, von alleine werden sie es nicht schaffen. Es braucht jemanden, der das tut. Und eigentlich können nur wir das. So, einer von uns müsste hingehen und sich zwischen die Leute, die Dorfbewohner und den Panzer stellen. Und dann meinte der Sohn, ja, okay, das mache ich. Und dann meinte der Vater, ja, pass auf. Aber es wird nicht einfach nur stehen sein. Der Panzer wird schießen. Und das muss der Dorf, das musst du dann erleiden. Da sagt der Sohn, ja, pass auf, aber das ist es mir wert. Und der Vater ist unglaublich gerührt von dieser Leidensbereitschaft und dieser Hingabe des Sohnes, weil er genau diese Liebe für die Dorfbewohner hat wie sein Vater. Aber der Vater, der spürt auch schon das Leid und sieht, boah, ey, das wird scheiße, meinen Sohn so leiden und sterben zu sehen. Aber der Sohn, er ringt mit sich und es vergehen ein paar Tage, bis er tatsächlich rausgeht. Aber als dann das nächste Mal die Dorfbewohner, verfolgt von den Panzern, in die Nähe des Dorfes kommen, geht der Sohn raus aus dem Dorf. Auch da in die ganze verdorrte und verzweigte Wildnis. Und während das Volk an ihm vorbeiläuft und sie ihn alle gar nicht betrachten und gar nicht wahrnehmen, stellt er sich vor den Panzer und der Panzer hält an. Und das ganze Dorf dreht sich um und der Panzer schießt. Und dann gibt es einen riesen Lichtblitz und der Sohn ist weg und die Panzer auch. Und schockiert, im Negativen wie im Positiven zugleich, wissen die Dorfbewohner nicht ganz, was sie machen sollen. Und ein paar laufen weiter, weil sie es nicht anders kennen und ein paar gehen zurück zum Dorf und sehen, dass die Türen offen sind. Und erst da begegnen sie dem Vater und dem Sohn. Und es war krass. Aber es ging nicht anders. Es gab keine andere Möglichkeit. Vielleicht ist es auch keine gute Geschichte. I'm sorry for that. Aber es ist sowas Ganzheitliches. Es sind alle kritischen Fragen an jeden Glauben, aber gerade natürlich auch an den christlichen Glauben, können nur gut beantwortet werden, wenn man sie vollständig mitnimmt, alle Aspekte bedenkt. Vielleicht hat das geholfen. Ich glaube, dass es ein spannendes Thema ist. Aber wenn man verstanden hat, dass Gerechtigkeit und Versöhnung Kosten mit sich bringen, weil etwas, was schlecht ist, wieder gut gemacht werden muss und das geht nicht einfach so, dann kann man auch mit Menschen darüber reden, dass diese scheinbare Brutalität und Grausamkeit tatsächlich sich in Liebe gründet. Und wenn wir auf jemanden sauer sein sollten, dann auf uns selbst. Und das war dann auch schon die 19. Folge vom Katechismus-Projekt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einfach erstmal eine gute Nachdenk- und Reflektierzeit, gerade auch in der Gruppe. Ich hoffe natürlich, ihr macht das. Fragt mich gerne an für das Gruppenmaterial. Ich habe das jetzt tatsächlich nochmal bis zu dieser Folge geupdatet, sodass ihr einfach auch die Möglichkeit habt, alle Folgen noch einmal mit ein paar Stichworten und Gedanken und auch den Fragen, die ich unter anderem gestellt habe, durchzugehen, euch Notizen zu machen und einfach ein bisschen zu vertiefen. Euch noch eine richtig gute Woche. Und Gottes Segen im Alltag, in euren Gesprächen mit Freunden, Kollegen, Nachbarn und anderen Andersgläubigen in eurem Umfeld. Ich bin Trainee Jakob und das war Botenstoff, der Podcast.